Was denkt ihr über den Satz, ich liebe Jesus? Ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus. Was habt ihr wahrgenommen, was den Worten widersprochen hat? Die Körpersprache. Musik hat Körpersprache, Freunde. Also wie ist das, wenn ich ein Lied spiele? Ich liebe Jesus. Könnt ihr sehen, wie albern das ist? Wenn man es wirklich mal durchdenkt. Herzlich willkommen zum dritten Vortrag von 10. War der Inhalt soweit logisch? Wie war es mit dem ersten Vortrag von gestern Abend? Wie fandet ihr das mit den Kristallstrukturen, die sich gebildet haben in dem gefrorenen Wasser, wenn bestimmte Musik gespielt wurde? War das nicht faszinierend? Dass man anorganische Stoffe zur Vibration bringen kann und dort erstaunliche Muster hervorbringen. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, wie unglaublich komplex und faszinierend unser Gehirn aufgebaut ist. Und dass der Kampf um welchen Teil unseres Kopfes tobt. Der Frontallappen, genau. Und welchen Teil des Frontallappens? Ihr seid sehr gute Zuhörer, Gott sei Dank. Genau, der präfrontale Kortex. Unser jetziger Vortrag hat den Titel Motiv, Musikmechanik und Körpersprache. Motiv, vielleicht wisst ihr das nicht, ist eigentlich ein Begriff aus der Musik. Der Grund hinter einer Tat, besonders verborgen und nicht offensichtlich. Das ist so das typische, ja, ich werde hier gerade von mehreren Seiten erinnert, dass wir noch nicht gebetet haben. Vielen Dank dafür. So, lasst uns ein kurzes Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, Herr, danke für die Gelegenheit, hier zusammenzukommen und nachzudenken. Bitte hilf uns, dass wir die Musik noch besser verstehen, ihre Macht und auch ihre Gefahren. In Jesu Namen, Amen. Motiv, also die typische Bedeutung, wenn wir das Wort hören, ist der Grund hinter etwas, besonders wenn es verborgen, nicht offensichtlich ist. Also wenn jemand sagt, ihr Motiv ist, die Welt übernehmen zu wollen, dann wissen wir, aha, da ist ein versteckter Plan dahinter. Auch in der Musik kann es eine versteckte Agenda geben. Nun, in der Musik ist Motiv eine musikalische Phrase oder Tonfolge von besonderer Bedeutung oder Intensität. Also in der Musik, und das ist das Erstaunliche, in jedem Musikstück gibt es ein Motiv. Und ich hoffe, dass euch hier an diesem Punkt noch ein Licht aufgehen wird während dieses Vortrags. Nun, viele Christen haben eine wichtige Frage gestellt, nämlich, was hat in einem Lied mehr Gewicht, die Musik oder der Text? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Ist die Musik wichtiger oder der Text? Sandy Petty sagte mal, Musik hat große Macht. Stimmt das? Absolut. Sie kann Schranken niederreißen. Da hat sie genauso recht. Aber viele Künstler nehmen dieses so mächtige Medium und unterlegen es mit einem negativen, furchtbaren Text. Und diese Worte gelangen ins Herz der Zuhörer und prägen ihre Werte. Besser könnte man es nicht sagen. Genau so ist es. Weshalb können wir, damit meint sie moderne, christliche Musiker, nicht dieselbe Macht nehmen, Musik, gute Texte dazu schreiben und auf diese Weise Werte prägen. Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber hinter dieser Aussage steht ihre Überzeugung, dass nur der Text entscheidend ist. Ja, Musik hat eine wunderbare Macht, aber nur die Worte selbst haben eine moralische Seite. Wir werden das genauer unter die Lupe nehmen. David Meese, ein anderer CCM-Musiker, das heißt jemand, der christliche Pop- und Rockmusik macht, sagte Folgendes. Im Grunde muss man sich auf den Text konzentrieren, was das Lied aussagt. Das ist mein Kriterium, ob ein Song gut oder schlecht ist. Das hat nichts mit Musikstil zu tun, es geht um den Text. Was sagen die Worte? Was sagt der Song? Als Christen können wir aus dieser Warte ein objektives Urteil treffen. Wir haben hier also CCM-Musiker und CCM steht für kontemporäre oder zeitgenössische christliche Musik oder die Musikbranche. Und das ist, was CCM-Anhänger typischerweise sagen, dass es nämlich nur um den Inhalt der Worte geht. Aber es gibt Leute, die das ganz anders sehen, zum Beispiel hier den Professor Marshall McLuhan. Jetzt muss man wissen, dass das Werk von Professor McLuhan als ein Meilenstein in der Medienwissenschaft gilt. Er ist Professor, Philosoph und Wissenschaftler und sagt Folgendes. Und das bezieht sich jetzt auf Musik. Das Medium ist die Botschaft. Melodie, Harmonie und Rhythmus, also die Musik selbst, beeinflussen von sich selbst aus den Menschen zum Guten oder Bösen, indem sie Gefühle hervorrufen. Je nachdem, welche Emotionen ein bestimmtes Musikstück weckt, können wir es als gut oder schlecht einordnen. Interessant. Wir haben jetzt auf der einen Seite CCM-Musiker, die sagen, die Musik ist eigentlich egal, solange der Text in Ordnung ist. Und wir haben andere Leute, die sagen, Augenblick mal, wenn hier Emotionen wachgerufen werden, die die Seele irgendwie aufwühlen und da entstehen Gefühle, vielleicht sexuell oder suggestiv, dann muss das für uns ein Maßstab sein und wir können die Sache beurteilen, indem wir schauen, wie wir beeinflusst werden dadurch. Und das wird an diesem Wochenende noch deutlicher werden. Der Hirnforscher Dr. Richard Pellegrino sagte, Musik hätte die unheimliche Macht, Zitat, eine Flut von Gefühlen und Bildern auszulösen, die die Emotionen augenblicklich völlig auf den Kopf stellen. Augenblicklich, boom, so schnell kann Musik Gefühle hervorrufen. Glauben Sie einem alten Hirnforscher, ich arbeite nun schon 25 Jahre am Gehirn, aber noch immer kann ich im Kopf einer Person nicht das auslösen, was ein einfaches Lied vermag. Das ist gewaltig. Also die Wissenschaftler stellen fest, Musik bringt eine Menge in Bewegung. Die Frage ist also, kann die Musik selbst den Zuhörer beeinflussen? Also nicht ein Lied, wo Text unterlegt ist, sondern nur allein die Musik kann sie den Zuhörer beeinflussen. So, wir werden jetzt mal ein kleines Experiment zusammen machen. Wenn ich es sage, dann schließt jeder von euch die Augen und wir werden uns einige Musikclips anhören, nur 15 Sekunden lang. Und danach werde ich euch ein, zwei Fragen dazu stellen und ihr hebt dann die Hand. Okay, sind wir bereit? Okay, alle schließen ihre Augen, auch die zu Hause zuschauen, ihre Augen schließen. Und jetzt geht's los. Kann allein Musik uns beeinflussen? Okay, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Vielleicht kann sich jemand melden und mir sagen, welche Gefühle, welche Gedanken sind gekommen? Bitte. Fröhlich? Okay. Ja. Disneyland, okay? Patriotisch, okay? Ja? Erinnert an ein Pferd oder sowas, okay? Also wie kommt es, dass ich das schon vorher wusste, als ich die Folie vorbereitet habe? Ich wusste, ihr würdet sagen patriotisch, fröhlich. Manche sagen kolonial, in die Richtung. Weil die Musik selbst ein Motiv hat und wir erleben die Musik innerhalb unserer Lebensumstände. Und als Amerikaner empfinden wir das sehr patriotisch. Ich habe das Beispiel auch in Schweden vorgespielt und die Leute sagen, keine Ahnung, wie ich mich dabei fühle. Denn für sie ist das nicht wie für einen Amerikaner ein patriotisch klingendes Musikstück. Sehr interessant. Okay, die Augen zu. Okay, wie habt ihr euch gefühlt? Ja.
Scared?
Angst?
What? Mysterious.
Mysteriös. Furchtsam. Der Kleine hat gesagt, er hat Angst. Das war mein kleiner Junge. Spannungsvoll. Und auch jetzt, ich bin gar kein Genie, aber ich wusste, ihr würdet sagen, unheimlich angstmachend. Wisst ihr warum? Weil Musik eine weltweite Sprache ist. Wir reagieren im Großen und Ganzen identisch auf die Musik. Noch einmal die Augen schließen. Ja, oh, jetzt schießen die Hände direkt in die Höhe. Bitteschön.
Happy. Playful.
Verspielt. Noch jemand? Ja. Dynamisch. Und wieder, woher wusste ich das? Weil es eine weltweite Sprache ist. Und wir reagieren auf Musik auf die gleiche Weise. Meine Freunde nennen es das Froschlied, denn sie stellen sich vor, dass da viele kleine Frösche rumspringen und eine Menge Spaß haben. Dr. Norman M. Weinberger, Professor für Neurobiologie und Verhalten an der Universität von Kalifornien, er sagt, dass Studien zeigen, dass Musik schnell und wirkungsvoll Stimmungen erzeugen kann, wie kaum ein anderes Mittel dies vermag. Also Musik kann Stimmungen und Gefühle beeinflussen und fast augenblicklich erzeugen. Und das sehr wirkungsvoll. Ich habe euch nur 10, 15 Sekunden was vorgespielt, da habt ihr schon Angst bekommen. Ihr habt euch fröhlich gefühlt. Und das ist die Macht der Musik. Macht das Sinn? Gut, noch ein paar. Die Augen schließen. Nun, einfach mal ohne Worte ausgedrückt, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Führt mir das mal vor. Genau, weil unser menschlicher Organismus, unsere Physiologie auf die gleiche Weise reagiert. Die Augen wieder zu, das war jetzt still und friedlich. Was hat das bei euch ausgelöst? Imposant. Majestätisch. Vielleicht zum Empfang von König und Königin. Als ich das in Neuseeland vorgespielt habe, waren einige Briten dabei. Und die haben gesagt, oh, jetzt kommt die Queen. Ich habe gesagt, wir haben gar keine, aber das waren die Gefühle, die das bei ihnen ausgelöst hat. Ist das nicht toll? Und jetzt zum Letzten. Okay, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Ja. Man wird verfolgt, ja? Man ist auf der Reise? Geängstigt? Wie bitte? Dramatisch? Geheimnisvoll, okay. Sehr gut. Unruhig? Ist das nicht erstaunlich, dass all diese Gefühle auftauchen bei uns innerhalb von 10 Sekunden? Oh, Musik spielt keine Rolle. Ah, jetzt möchte ich eine Frage stellen. Welche Worte haben diese Gefühle in euch erzeugt? Hallo? Welcher Text? Es gab keinen Text, Freunde. Und doch hat man euch gesagt, wie ihr euch fühlen sollt. Würdet ihr auch sagen, Musik hat Macht? Oh ja. Gut, bringen wir das Ganze nochmal auf den Punkt. Wenn Musik unsere Gedanken und Gefühle beeinflusst, hat das moralische Konsequenzen. Review and Herald, 21. April 1885. Falsche Gedanken führen zu falschen Empfindungen. Und was ich denke und empfinde, macht meinen was aus? Charakter. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Denn Fakt ist, wenn etwas bestimmte Gedanken in uns auslöst oder bestimmte Gefühle, hat es einen moralischen Einfluss. Amen. Denn das Argument ist immer, ach, Musik ist wertneutral. Das heißt, sie hat gar keine moralische Komponente und deswegen müssen wir einfach nur gute Worte unterlegen und dann ist alles prima. Ist das wahr? Nicht im Licht dieser Aussagen und dessen, was die Wissenschaft sagt. Wenn wir meinen als Christen, dass wir unsere Gedanken und Gefühle nicht irgendwie lenken müssen, ich höre, was immer mir gefällt, das ist mir egal. Wenn ich mich dabei sinnlich fühle oder sonst was, ich mache es trotzdem, weil ich das will. Wenn wir meinen, als Christen bräuchten wir unsere Gedanken und Gefühle nicht im Zaum zu halten, geraten wir unter den Einfluss von wem? Böser Engel. Und laden sie ein, zu kommen und uns zu beherrschen. Seht ihr, Freunde, Musik hat eine geistliche Seite. Der Teufel möchte uns durch sie beherrschen. Und bestimmte Arten von Musik öffnen uns für den Einfluss böser Engel. Das ist heftig. Findet ihr das heftig? Ja, hier geht es nicht um ein Spielzeug, mit dem wir uns vergnügen. Musik ist nicht einfach vieldeutig. Musik hat eine ganz klare moralische Komponente. Und wenn euch irgendjemand erzählt, es kommt nur auf die Worte an, dann weiß er nicht, worüber er spricht. Dann fehlt ihm der Hintergrund. So ist das. Wir machen keine Vorwürfe, wir wollen einfach nur aufklären. Amen. Robert Palmer in seinem Buch Rock'n'Roll, eine widerspenstige Geschichte, schreibt Folgendes. Ich bin überzeugt, dass Rock'n'Roll verändert. Seine umwandelnde Kraft steckt weniger in den Worten des Songs, sondern in der Musik selbst, im Klang und vor allem im Beat. Also wir haben die Wissenschaft, die sagt, Musik beeinflusst uns, wir haben den Geist der Weissagung, wir haben die Musikbranche selbst und ich könnte den ganzen Tag lang Zitate darüber bringen. Sie alle verstehen das, aber wir wollen nicht, weil wir uns nicht nehmen lassen wollen, was wir mögen. Und ich glaube, wenn wir uns so verhalten, dann könnte der Herr uns vorwerfen, dass wir ein hartnäckiges Volk sind. Graham Cray. Und jetzt müssen wir wissen, woher der kommt. Er ist der ehemalige Leiter des Greenbelt Festivals, ein dreitägiges christliches Musikevent. Und da wird Musik gespielt von Hardcore bis zur Klassik, Akustik bis Junkfunk. Und er sagt Folgendes: In der Popmusik ist der Text immer zweitrangig. Pop ist Gefühlsmusik, die primär den Körper anspricht und erst in zweiter Linie den Verstand. Das sagt so einiges von einem Mann, der in seinem Festival alle Arten von Musik hatte. Also denken wir da mal kurz drüber nach. Wenn wir ein geistliches Wort haben und ein geistliches Foto zum Beispiel, und wir können das hier sehen, das G steht für geistlich, also die Worte und das Foto sind beide geistlich. Wir haben also geistliche Worte und ein geistliches Bild. Wäre es okay für einen Christen, sich das anzuschauen? Sagen wir mal, wir haben ein wunderschönes Bild von einem Apostel und da ist ein Bibeltext darauf. Oder sogar Jesus selbst ist darauf und ein Bibeltext. Wäre das okay, sich das anzuschauen? Ja, kein Problem. Was wäre jetzt, wenn du nicht fleischliche, nicht geistliche Worte hättest und ein geistliches Foto? Wäre das in Ordnung?
Would that be okay?
Na klar! Stellt euch vor, wir haben da ein tolles Bild von einem Berg vielleicht und darunter steht dann, du schaffst es bis auf den Gipfel, du kannst das oder so etwas in der Richtung. Wäre das falsch, sich das anzuschauen? Nein, denn diese nicht fleischlichen Worte sind gewissermaßen neutral. Und die geistliche Komponente ist in dem Foto enthalten, vielleicht nicht direkt geistlich, aber es ist eigentlich ein neutrales Foto. Aber was wäre mit einem geistlichen Bild und fleischlichen Worten? Was meine ich eigentlich mit diesem fleischlich? Definieren wir das mal kurz. Fleischlich bedeutet für einen Christen alles, was uns irgendwie zur Sinnlichkeit hinzieht, zu unangemessenen Gedanken wie Töten, Vergewaltigen, Sex, Drogen. Also alles, was irgendwie den fleischlichen Menschen aufreizt, ohne Gott. Was wäre mit fleischlichen Worten zu einem geistlichen Foto? Also zum Beispiel das Bild von einem Prediger und darunter würden Schimpfwörter stehen. Wäre das annehmbar? Warum nicht? Weil die Schimpfwörter nicht geheiligt werden durch das schöne Bild. Richtig? Macht das Sinn? Absolut. Dann gehen wir weiter. Was wäre mit einem fleischlichen Foto und geistlichen Worten? Zum Beispiel, da steht jemand im Adamskostüm und darunter steht ein Bibelvers. Oder? Das stimmt was nicht, das passt nicht zusammen. Hier gibt es einen Konflikt zwischen dem Medium und der Botschaft. Hallo? Ist das klar? Okay. Also, wenn sich irgendwo das Fleischliche zeigt, in diesem Fall in dem Foto, dann ist das für einen Christen nicht in Ordnung. Ja, und jetzt wird es eigentlich nur noch schlimmer. Was ist, wenn wir ein fleischliches Foto haben und neutrale Worte? Sagen wir mal, da ist jemand kaum angezogen oder ganz nackt und da steht dann ein Spruch drunter wie, du kannst es tun? Das funktioniert nicht, oder? Nein. Und wie ist dieser Fall? Du hast ein fleischliches Foto und fleischliche Worte. Ganz klar, nein. Also die Wahrheit ist, dass wir als Christen hier in diesem Bereich sein müssen, in dem Geistlichen. Und wenn wir dann vielleicht auch Elemente haben, die irgendwie neutral sind, nicht fleischlich, das ist okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, da gibt es dann wirklich Probleme und wir sollten uns nie, nie, nie hier ganz unten in der Ecke aufhalten. Das wäre dann einfach nur noch fleischlich, so zum Beispiel wie hemmungsloser Rock'n'Roll oder entsprechende Texte. Was heißt das jetzt für Musik? Die Worte müssen zum Medium passen. Macht das Sinn? Okay, wenden wir das mal auf Musik an. Was ist, wenn wir geistliche Musik haben? Wunderschöne, anspruchsvolle, erhabene Musik. Und ich werde noch genauer erklären, was geistliche Musik ist. Und dazu einen geistlichen Text, also mit biblischem, geistlichem Inhalt. Könnten wir uns das anhören? Na klar, so etwas sollten wir uns anhören. Und an dieser Stelle mal so eine Randbemerkung für euch. Christliche Musik ist für Christen. Versteht ihr? Weltliche Musik ist für Weltmenschen. Und das werden wir auch noch näher betrachten. Was ist jetzt, wenn wir geistliche Musik haben und dazu einen neutralen, nicht fleischlichen Text? Dürfen wir uns das als Christen anhören? Sicher, kein Problem. Ich kann ein patriotisches Lied singen, wenn ich möchte. Und wenn ich sage geistlich, dann meine ich damit, ich werde das noch genauer erklären, dass es nicht irgendwie herunterzieht, den Körper oder den Geist. Das kann auch ein Marsch sein zum Beispiel. Also wäre diese Kombination ein Problem? Nein. Aber jetzt kommt's. Was wäre, wenn wir schöne geistliche Musik hätten, aber einen furchtbaren Text dazu? Also lästerliche oder sexuell aufreizende Worte. Wäre das okay? Das wäre schon verrückt. Ich habe sowas selbst nie gehört. Vielleicht gibt es sowas, aber das wären schon totale Gegensätze. Aber das Nächste, das findet man wirklich überall, wo man nämlich fleischliche Musik hat und geistliche Worte. Hallo? Ja, aber das ist die Realität. Die meiste christliche moderne Musik fällt in diese Kategorie. Es gibt eine Menge fleischlicher Musik und man hat einfach Jesus-Worte darunter gelegt und dann glaubt man, das sei jetzt okay. Aber Freunde, das ist ein Haus, das in sich selbst uneins ist. Ohne jeden Zweifel. Fleischliche Musik mit neutralem Text und es wird immer schlimmer. Dann natürlich am Schluss diese ganz rein weltliche Musik. Also die Worte müssen zum Medium passen, die Worte müssen zur Musik passen oder die eigentliche Botschaft wird ausgehöhlt. Mit anderen Worten, wenn du da sitzt und dir eine Musik anhörst, die dein ganzes Gefühlsleben aufwühlt und vielleicht sinnliche Gefühle aufkommen lässt und dann sollst du an Jesus denken, da würde was nicht stimmen. Versteht ihr mich? Hat Gott Musik geschaffen, um unsere Gedanken und Gefühle zu beeinflussen? Absolut, ja. Hat Satan den Bereich Musik ausgelassen? Nein. Fakt ist also, nicht jede Musik, die es gibt, ist in Ordnung. Und das wollen wir klarstellen. Gott möchte, dass wir in der Musik eine Vielfalt erleben. Und es gibt viele Musikstile, die für einen Christen ganz in Ordnung sind. Aber es gibt auch Arten von Musik, die ein informierter Christ im Grunde komplett meiden muss. Nochmal zurück zu Dr. Norman M. Weinberger. Ihr wisst schon, das war der Professor von Neurobiologie und Verhalten. Und er sagte, unser Denken und Verhalten wird von Musik geprägt, die offenbar direkten und unbewussten Zugang zu weiten, wenn nicht allen Teilen des Hirnsubstrats einer Person hat. Und das heißt nichts anderes, als dass Musik uns im innersten Kern berührt. Nun, ein anderes Argument, das man sehr oft unter Christen hört, ist, es gibt keine guten oder bösen Töne. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt habe ich euch aufs Glatteis geführt, sorry. Ja, an diesem Punkt haben Sie recht. Es gibt nicht so etwas wie einen guten oder bösen Ton. Aber Freunde, um diese Frage geht's ja auch gar nicht wirklich, wenn man mal drüber nachdenkt. Zum Beispiel, ich könnte jetzt darüber gehen ans Klavier und könnte eine Taste drücken und sagen, das ist mit Sicherheit eine böse Note, oder? Kann man das so sagen? Okay, sagen wir, ich spiele das C genau in der Mitte. Na, das ist bestimmt lauwarm und Laodicea, oder? Der Weg der Mitte ist der Weg der Kompromisse, oder? Nein! Freunde, das wäre so, als würde ich sagen, das Q im Alphabet ist böse. Nein, nicht das Q, das T. Das T ist mit Sicherheit böse. Ich weiß, es ist böse. Freunde, so kann man das nicht sagen. Warum? Weil die Wahrheit ist, dass du aus denselben 26 Buchstaben unseres Alphabets entweder ein Gedicht, einen Bibelvers oder eine Lästerung machen kannst. Richtig? Entscheidend ist nämlich, wie man sie zusammensetzt. Genauso in der Musik. Die gleiche Regel trifft dort zu. Wenn wir Töne und Akkorde und Rhythmen in einer bestimmten Weise zusammenfügen, kann das Ergebnis wunderschön sein oder vulgär. Also das ist gar kein Argument, wenn man darüber nachdenkt. Sie haben recht, es gibt keine guten oder bösen Töne. Aber Töne sind ohne Zweifel gut oder böse, je nachdem, wie sie angeordnet werden. Macht das Sinn? Wie ich schon gesagt habe, wir wollen an diesem Wochenende zusammen nachdenken. Wir wollen das auf uns wirken lassen. Und das ist es, was Gott auch von uns möchte. Denkt darüber nach! Der Neurowissenschaftler Dr. Manfred Klein hat Folgendes entdeckt. Der Mensch reagiert auf Farbe und Musik, neurologisch betrachtet, auf identische Weise. Er ist herumgereist und hat Leute untersucht, vom Dschungel bis in die Großstadt, auf der ganzen Welt. Er hat die Leute verkabelt und Messungen vorgenommen, Gehirnströme und ich glaube PET-Scan und einfach geschaut, was passiert, wenn sie eine bestimmte Farbe sehen oder eine bestimmte Musik hören. Und jeder Einzelne hat genau gleich reagiert, auf neurologischer Ebene. Nun, physiologisch, also mental oder emotional, haben sie vielleicht unterschiedlich reagiert. Aber auf neurologischer Ebene war die Reaktion identisch. Was glaubt ihr, ist der Grund dafür? Weil wir alle denselben Schöpfer haben. Amen. Und er ist musikalisch und er hat auch uns musikalisch geschaffen. Ich liebe das. Hier nochmal das Ergebnis. Jeder reagiert auf sichtbare und hörbare Reize genau gleich. Das Gehirn empfängt denselben Eindruck. Sprache und Kultur spielen keine Rolle. Und das ist ja immer eines der großen Argumente. Ach, weißt du, das gehört zu meiner Kultur und deswegen höre ich mir das an. Ich höre das oft von Leuten aus Ländern, wo sehr viel Musik gespielt wird. Sie sagen, das ist einfach meine Kultur. Das stört mich nicht. Das hat auch keine Auswirkungen. Und weil sie die Musik so gewohnt sind, fangen sie vielleicht nicht gleich an zu tanzen, aber neurologisch reagieren sie trotzdem auf dieselbe Weise. Und diese Musik kann uns runterziehen, kann uns Schaden zufügen und sogar psychische Probleme verursachen, wie wir noch sehen werden. Also Musik ruft nicht unbedingt bei jedem dieselben Gefühle hervor, aber physiologisch, neurologisch geschieht bei jedem dasselbe. Und wenn diese Musik Elemente enthält, die den Frontallappen kurz schließen, dann ist es egal, ob die Kultur schon 1000 Jahre alt ist, sie wird dir schaden. Ein anderes Argument lautet, wir singen und produzieren Musik, wie wir wollen, denn die Bibel erlaubt es uns. Und dann zitieren sie Epheser 5, Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen. Anders gesagt, wir können also Psalmen schreiben und Psalmen aufführen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Nun, das ist interessant. Was ist ein geistliches Lied? Ich bin ja selbst ein christlicher Musiker und ich habe viel mit anderen Musikern zu tun. Und oft passiert es mir, dass jemand zu mir kommt und sagt, also weißt du, du kannst die Psalmen und die Lobgesänge machen. Das ist okay, aber ich singe die geistlichen Lieder. Und alles andere wird dann in diese Kategorie geistliches Lied gepackt. Das ist die Konsequenz. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Manche sagen, wir dürfen nur Loblieder singen. Aber nicht nach diesem Bibeltext. Es gibt auch Psalmen und geistliche Lieder. Andere sagen, wir können singen und spielen in unserem Herzen mit jeder Art von Musik. Also, ich glaube, diese Freiheit gibt uns der Text nicht. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, weißt du was? Ich hatte mal einen Mann auf einem Camp-Meeting, wo ich gesungen habe. Und ich hatte gerade den Song People Need the Lord vorgetragen. Kennt ihr dieses Lied? Und dieser Song berührt das Herz und baut mich wirklich auf. Und viele andere Menschen genauso. Und ich kam gerade runter und war noch in dieser Stimmung, Herr, ich liebe dich und ich brauche dich und ich will dich und du bist in meinem Herzen. Da kommt dieser Mann auf mich zu und packt mich fast an meinem Kragen und sagt zu mir, junger Mann, was glaubst du, hast du da oben gemacht? Ich sagte, also ich habe für den Herrn gesungen. Du hast nicht für den Herrn gesungen. Das war weltlich, das war modern und das war vom Teufel. Und ich dachte, hoppla. Aber ich wusste inzwischen einiges über Musik und ich wusste, er hat Unrecht. Denn der Soundtrack, zu dem ich gesungen habe, war in Ordnung. Es war nicht irgendwie theatralisch, ich habe es für die Menschen gesungen und es war in Ordnung. Aber sein Problem, wo er festhing, war das Modern. So als wäre es okay, ein Gemeindelied zu singen, das 100 Jahre alt ist, weil es vielleicht irgendwie durch die Zeit geheiligt worden ist, ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Denn manche Leute sagen, du darfst nur Gemeindelieder singen und das hat er mir dann schließlich auch gesagt. Nur diese Zionslieder und am besten wäre es eigentlich, man würde a cappella singen. Also vielleicht noch ein Klavier. Aber weil mein Song neu war, modern, war er unpassend. Freunde, beißen wir uns nicht fest an irgendwelchen Worten. Wenn ich sage modern, dann bedeutet es einfach, dass es etwa entstanden ist in meiner Lebenszeit. Okay? Gut, also zeitgemäß heißt nicht unbedingt, dass es unpassend ist. Und das Lied, das ich vorgetragen hatte, war nicht unpassend. Du musst diese Lieder singen. Nein, das war ein Extrem. Also die Leute, die sagen, du kannst singen, was immer du möchtest, denn mein Herz gehört dem Herrn und so kann ich singen, was ich will. Wisst ihr, Freunde, schauen wir uns den Begriff geistliches Lied einmal genauer an. Und dieser Punkt hat mich immer verwirrt, denn die Leute kamen zu mir und haben gesagt, okay, Christian, du singst deine schönen Lieder dort drüben und wir werden hier unseren Rock'n'Roll und Verrücktheit und was immer wir wollen singen, unsere geistlichen Lieder. Und ich habe immer gesagt, Herr, da stimmt doch was nicht. Denn man kann doch nicht das Weltliche nehmen, das Fleischliche, diese Dinge aus Babylon und dann zweckentfremden mit irgendwelchen schönen Jesusworten und dann passt es. Also habe ich mal das Wort nachgeschlagen, ich habe etwas tiefer studiert und da eine Exegese gemacht. Und ich habe festgestellt, dass das griechische Wort für geistlich bedeutet nicht fleischlich. Amen. Ich finde das klasse. Also mit anderen Worten sagt die Bibel hier, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und nicht fleischlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also der Punkt ist, Freunde, es soll nicht unsere fleischlichen Leidenschaften aufrühren. Die niederen Triebe. Danke, Herr. Musik ist eine Sprache. Sie sollte so dargeboten werden, dass sie klar und verständlich ist. In unserer Sprache haben wir Buchstaben, daraus entstehen Wörter, Sätze, Absätze und daraus entstehen wieder Kapitel und Bücher. In der Musik haben wir Noten, daraus entstehen Takte und Phrasen und Abschnitte und wiederum Sätze und ganze Kompositionen. Sprache, ob gesprochen oder gespielt, ruft Gedanken und Gefühle hervor, die unseren Charakter prägen. Richtig? Wir haben das schon kurz behandelt bei den Musikclips. Jetzt schaut mal bitte alle schnell her und sagt mir, wie es auf euch wirkt, wenn ich Folgendes sage. Ich liebe Jesus. Ihr habt Amen gesagt. Wie wirkt das auf euch, wenn ihr hört, ich liebe Jesus? Das ist toll. Was? Es ist gut. Bitte. Aufrichtig. Und hier drüben? Du auch. Amen. Sehr gut. Fantastisch. Ihr habt also reagiert auf die Worte oder die Körpersprache? Beides. Okay, beides. Also ich kann mit diesen einfachen Worten, ich liebe Jesus, etwas verkünden, etwas proklamieren. Wollt ihr damit jetzt sagen, dass die Körpersprache und die Worte zusammenpassen müssen? Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Nächstes Beispiel. Schaut alle her. Ich liebe Jesus. Was haltet ihr davon?
What?
Sarkastisch, negativ, nicht ehrlich, vorgespielt, achtlos. Okay, aber stopp mal. Das waren doch dieselben Worte. Ich liebe Jesus. Was kam rüber, das die Worte ausgehöhlt hat? Die Körpersprache. Musik hat Körpersprache, Freunde. Und wenn ich dann so einen seichten Song spiele, und sage dazu, ich liebe Jesus, dann kann ich die Aussage des Textes eines Liedes total mit der Musik untergraben. Macht das Sinn? Schreibt euch das unbedingt in eure Notizen. Denn solche Dinge helfen uns zu entscheiden, welche Musik wir hören sollten. Okay, das war jetzt also diese triviale Variante. Okay, das nächste Beispiel. Jetzt alle wieder hinschauen. Und in dieser Situation jetzt lesen wir Körpersprache mit unseren Augen. Allerdings, wenn wir Musik hören, lesen wir Körpersprache mit unseren Ohren. Okay, fertig, los geht's.
Ich liebe Jesus.
Was meinst du? Ich habe nur gesagt, ich liebe Jesus. Was haltet ihr davon? Abgesehen von Ich liebe ihn auf die falsche Weise. Ja, genau. Warum?
Weil es sinnlich war. Ich liebe Jesus.
Ich meine, wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, das passt. Amen. Wir sollen Jesus lieben, richtig? Aber wir sollen ihn nicht lieben. Ja? Also, das ist Fakt. Das wäre sinnlich. Also, es kann sein, dass wir Musik hören, die einen fantastischen Text hat und die aber völlig unpassend ist, weil sie sinnlich ist.
Ist das logisch?
Okay, wie ist der hier?
Ich liebe Jesus!
Ich mag diese Variante, da kriegen immer alle einen Schreck. Ich bin wütend.
Zorn! Ich liebe Jesus!
Also, wie ist das, wenn ich ein Lied spiele?
Ich liebe Jesus!
Könnt ihr sehen, wie albern das ist? Wenn man es wirklich mal durchdenkt. Ich weiß, was jetzt bei YouTube erscheinen wird. Unglaublich. Wütend! Das passt nicht. Also, der Punkt ist, die Musik muss passen. Der Text braucht das richtige Medium. Oder es ist ein Haus, das in sich gespalten ist und das funktioniert nicht. Denn was dann passiert, ist, dass die wunderbaren Worte, ich liebe Jesus, ausgehöhlt werden durch die Körpersprache. Ich möchte meinen lieben Freund Sean nach vorne bitten. Und wir werden jetzt einige Beispiele durchmachen, live. Also betet für uns. Reden wir jetzt über Musik. Schauen wir uns mal die Grundbestandteile von Musik an. Melodie. Melodie ist das Hauptthema einer musikalischen Komposition. Das ist die offizielle Definition. Melodie ist eine Folge von Tönen, die einen musikalischen Gedanken formen. Mozart sagte, Melodie ist das Wesen der Musik. Und Mozart hatte ein bisschen Ahnung von Musik, meint ihr nicht auch? Also, würdest du jetzt bitte für uns eine einfache Melodie spielen mit einem Finger? Bitte. Gut. Wie findet ihr das? Das ist okay. Kein Problem. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Nur mit einem Finger jeweils eine Taste gedrückt. Das ist Melodie. Schon die Melodie selbst kann ein Motiv besitzen. Körpersprache. Also schon die Melodie könnte die Botschaft der Worte untergraben, wenn wir nicht aufpassen. Nun, wir fügen jetzt zu der Melodie, der Grundstruktur des Liedes, die Harmonie dazu. Harmonie ist die Kombination gleichzeitig erklingender Töne als Akkord und Akkordfolgen von angenehmer Wirkung. Wir erweitern jetzt die Körpersprache der Musik, indem wir Harmonie dazufügen. Der Komponist Joseph Haydn sagte dazu, Melodie ist die Hauptsache, Harmonie dient nur dem Ohrenkitzel. Sehr interessant. Nun, was meinte er damit? Die Harmonie verbindet ein Empfinden für Tiefe, Perspektive, Stimmung, Farbe und Atmosphäre mit der Melodie. In einem guten Musikstück unterstützen Harmonien die Melodie und spielen eine untergeordnete, aber wesentliche Rolle. Jetzt werden wir dieselbe Melodie noch einmal spielen, aber wir werden eine zweite Note hinzufügen, damit Harmonie entsteht. Bitte. Es kommt jetzt etwas Farbe hinein, etwas mehr Tiefe. Es hört sich etwas angenehmer an, nicht wahr? statt nur einen Ton zu hören. Wir werden jetzt noch einige Akkorde hinzufügen. Das bedeutet, wir spielen gleichzeitig zwei oder mehr Töne, die zur Melodie passen. Bitte. Das Ganze bekommt noch mehr Fülle, oder? Noch mehr Körpersprache. Mehr Tiefe. Schön, danke. Nun, wir haben das ja schon vorbereitet und jetzt wird es etwas mehr in die Breite der Tastatur gehen. Und wir haben Melodie und Harmonie und werden natürlich auch noch etwas rhythmische Elemente hinzufügen. Und ihr sagt mir bitte, wie das auf euch wirkt. Bitteschön. Nun, wie wirkt das auf euch? Friedvoll? Beruhigend? Berührend? Ihr seht, es war dieselbe Melodie und Akkorde, aber wir haben die Körpersprache verändert. Ist das nicht toll? Ja, das ist gewaltig. Gut, wie findet ihr das hier? Bitteschön. Und wie war das? Wie fühlt ihr euch dabei? Was sagt euch die Musik? Denn da sind ja gar keine Worte dabei, hallo? Was ist der Inhalt der Sprache der Musik? Ärgerlich! Wer ist gestorben? Ja, das ist so, Ja, aber genau darum geht es bei der Musik. Wenn ihr euch einen Film anschauen würdet ohne Filmmusik, dann wäre das nur ein Drittel von der Wirkung, wenn überhaupt. Ihr könnt jemanden unter einen Baum setzen und dazu spielen da, 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 da. Und ihr würdet sagen, oh, das ist schön. Oder, und die Kamera würde so langsam auf ihn zufahren, oder ihr könnt dieselbe Szene haben. Dun, 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 dun. Oh, was wird jetzt gleich passieren? Weil die Musik selbst die Körpersprache bestimmt. Versteht ihr? Sehr gut, Gott sei gelobt. Also machen wir uns das bewusst, selbst wenn die Worte von Jesus handeln, kann die Musik eine völlig andere Botschaft senden. Gut. Wie ist das hier? Ihr lächelt alle. Wieso denn? Eben gerade wart ihr noch alle, jemand ist gestorben. Und jetzt? Verblüffend die Macht der Musik. So schnell. Wie fühlt ihr euch dabei? Fröhlich? Fast so eine kindliche Freude? Etwas Leichtes? Edles? Amen! Und es ist ein einfaches kleines Lied. Jesus liebt mich. Jetzt kommt der Rhythmus. Rhythmus ist absolut essentiell. Es ist der zeitlich geordnete Verlauf. Der geordnete Verlauf von musikalischem Klang und Stille. Also, wenn ich Rhythmus erwähne, dann sagen die meisten Leute, ach, du meinst Schlagzeug? Nein, 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 nein. Jedes Musikstück, wenn es eine geordnete Struktur besitzt, hat auch Rhythmus, sonst zerfällt sie einfach. Rhythmus ist der zeitlich geordnete Verlauf von musikalischem Klang und Stille. So wie der Herzschlag das Leben für den Körper ist, ist Rhythmus das Leben für die Musik und bringt die notwendige Energie hinein. Ohne Rhythmus ist Musik tot. Wir brauchen unbedingt Rhythmus. Spiel uns bitte noch einmal unser Lied. Das ist jetzt ein normal betonter Rhythmus. Das ist ganz in Ordnung. Es funktioniert. Die Botschaft der Musik wird deutlich und sie dient dem Ganzen. In Ordnung. Spielen wir unser nächstes Beispiel. Okay, das ist fast, als würde man so... Aber, spiel weiter. Was passiert hier eigentlich? Nur allein der Rhythmus kann ein Lied aus der Bahn werfen. Auch Rhythmus hat Körpersprache. Harmonie hat Körpersprache. Melodie hat Körpersprache. Oder musikalisch gesprochen, Motiv. Okay, jetzt der nächste. Wie findet ihr das? Okay, danke. Okay. Puh. Ich glaube, ich brauche gleich eine Auffrischung von meinem Deo. Okay. Tatsache ist, wenn es zu langsam ist, funktioniert es nicht. Wenn es zu schnell ist, funktioniert es auch nicht. Und erneut, was wir hier getan haben, ist nur die Körpersprache, das Motiv, des Rhythmus zu verändern. Könnt ihr sehen, wie komplex Musik ist? Okay, das letzte Beispiel. Okay, das geht jetzt in Richtung New Age Musik, wo die rhythmische Struktur teilweise völlig zerfließt. Und euer Gehirn versucht, dem Rhythmus zu folgen, es gelingt mal kurz und dann, wo bin ich jetzt? Und bevor ihr euch verseht, seid ihr zack im Alpha-Modus. Also damit Musik die richtige Wirkung haben kann, brauchen wir ein Stück wie das hier. Mit Rhythmus, richtigem Motiv und auf einmal ergreift es uns und die Nackenhaare stehen zu Berge. Zumindest meine Nackenhaare. Ihr seht, Musik hat so viel Körpersprache. Das ist unglaublich. Und lasst euch nie von irgendjemandem einreden, dass nur die Worte entscheidend sind. Denn Freunde, wir haben ja noch nicht mal das Thema Text angerührt. Es ging nur allein um Musik. Und allein die Musik spricht deine Sprache. Macht das Sinn? Danke, Bruder. Gehen wir noch schnell, weil die Zeit uns davonläuft, zum Viervierteltakt. Der Viervierteltakt, und ich möchte da gar nicht so tief einsteigen, denn nicht jeder hat es so mit der Musik und tut sich schwer mit diesen Fachbegriffen. Ich werde euch einige Beispiele geben von den verschiedenen Taktarten. Der Viervierteltakt ist der normale Takt. Er ist sehr üblich, sehr weit verbreitet. Ein Viervierteltakt hat vier Schläge, und wenn man das mitzählen würde, dann würde das so klingen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Betonung wäre auf dem ersten Schlag oder auch auf dem dritten. Und das ist die normale Taktart, der Viervierteltakt. Zum Beispiel. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Das wäre ein Viervierteltakt mit der Betonung auf der Eins. So eine Art Musik ist für den Christen in Ordnung. Einwandfrei. Denn es ist sehr schwierig, bei einem solchen Takt unpassende Melodien, Harmonien oder sinnliche Dinge hineinzubringen, wenn man einen Viervierteltakt hat. Das hat Gott so gemacht. Nun, wir können das Ganze auch betonen auf die 1 und die 3. Es klingt dann wie ein Kinderlied. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Like a little kid would sing it, right? Da, da, dee, da, da. This is the accent on the one and three. Möchtest du mit mir singen? Okay, gut. Was passiert jetzt? Ich kann singen. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Die Betonung ist auf der Eins, richtig? Gut, wie viele möchten dazu gerne tanzen? Man wird nicht besonders körperlich angeregt durch diese spezielle rhythmische Struktur. Vielleicht möchte man marschieren oder mit dem Fuß schlagen oder mit dem Kopf nicken. Das heißt nicht, dass die Musik schlecht ist. Aber jetzt verschieben wir den Schwerpunkt mal auf den zweiten Schlag. Das wäre so.
Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Hello?
Alles, was wir gemacht haben, ist den Schwerpunkt zu verschieben. Die Betonung lag auf der 2. Habt ihr gemerkt, wie sich das Lied verändert? Nun, wir nennen das Synkopierung. Da kommen Synkopen rein. Und das ist gar kein geheimnisvolles Wort. Es bedeutet einfach, dass wir die Betonung von dem natürlichen Schlag verschoben haben auf einen unnatürlichen Schlag. Wir verschieben die Betonung auf die 2 und auf einmal möchte man yo machen. Wie ist das hier? Jetzt betonen wir mal die 2 und die 4. Entschuldigung, das war falsch.
Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones too.
Man macht fast automatisch diese Bewegungen, nicht wahr? Das ist einfach erstaunlich.
Jesus loves me, this I know.
Es ist unglaublich, wie stark sich das verändert, yo. Nun, was ist, wenn wir es auf die 3 schieben? Die Betonung auf die 3.
Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong.
Das ist genau das Gleiche. Ganz plötzlich möchte man, yeah, man. Man fängt an zu grooven, sich zu bewegen. Denn was haben wir hier gemacht? Wir haben die Betonung verschoben von ihrer natürlichen Position dorthin, wo sie nicht hingehört. Der Teufel hat Folgendes getan. Er hat sich weltweit bei vielen Musikstilen am Rhythmus zu schaffen gemacht, und der Körper reagiert darauf auf eine sinnliche Weise. Und wir werden noch darüber sprechen, was da alles passiert im Körper, dass da sogar Sexualhormone ausgeschüttet werden und so weiter. Das sind unglaubliche Fakten. Wenn ihr wirklich einen Vortrag aussetzen müsst, dann bitte nicht den nächsten. Viervierteltakt. So, wo sind wir jetzt? Genau, Viervierteltakt. Mit der Betonung auf die 3. Das brauchen wir jetzt nicht. Gehen wir weiter. Naja, wir können einen Breakbeat machen. Das ist hier nicht richtig angegeben. Okay, machen wir einen Breakbeat. Und das ist schwieriger für mich, das hier vokal vorzuführen. Ein Breakbeat wäre...
Jesus, me, this I, oh, for the... I tells me, oh, little, do him be... Okay.
Der Punkt ist, man kann eine Betonung auch vollständig weglassen und der Körper reagiert mit derselben Anspannung und Stress, als wäre dort Musik. Also Gott möchte nicht, dass wir an der Musik so rumschrauben und so rumdrehen, dass unser Körper Schaden nimmt, dass unser Frontallappen aussetzt, wir in einen Alpha-Zustand geraten und der Teufel uns das einfüttern kann, was immer er möchte. Hören wir uns noch einen natürlichen Rhythmus an. Das ist jetzt hier ein Marschrhythmus. Und hier kommt jetzt eine ganz große Sache. Alle Trommeln sind böse. Nein, sind sie nicht. Ja, in einigen Stücken von meinen CDs gibt es eine Snare-Drum. Es gibt auch Orchesterpauken. Nein, man kann sie ganz ordentlich spielen. Da gibt es kein Problem mit dem hier. Das möchte man dabei gerne tun. Nicht das hier. Das funktioniert nicht. Versuch's doch mal so zu tun. Das klappt nicht. Okay, das wäre jetzt ein normaler Viervierteltakt mit der Betonung auf die 1 und Betonung auf 3. Das ist mehr in Richtung Marsch. Nun hören wir noch ein paar andere Beispiele. Da ist der Conga-Beat. Und was möchtest du auf einmal tun? Oder? Das möchte man doch tun. Und nicht... Das funktioniert einfach nicht. Wie steht's mit einem ganz normalen Rockrhythmus? Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt diese ganzen Rhythmen. Und hier haben wir die Betonung auf der 2 und der 4. Und jetzt kommt das, was wir Mittelbeat nennen, da ist noch ein bisschen mehr dabei. Und der ist schneller, mehr Rhythmus. Und man möchte einfach so... Nicht wahr? Man möchte grooven. Wir kitzeln die Zehen. Und dann gibt's auch den Clubbeat. Die ganzen Gefühle, die ganzen Emotionen sind da drin, einfach nur im Rhythmus. Hat Rhythmus, Körpersprache und manchmal sogar viel zu viel, oder? Und natürlich gibt es noch viele, viele andere Rhythmusarten. Also wenn Musiker die natürlichen Betonungen verschieben, wenn sie die Taktarten variieren und Breakbeats und Backbeats hinzufügen und das ständig, dann fängt das Problem an. Nun, wir reden jetzt ja gerade über Synkopierung. Und manche sind der Meinung, Synkopen sind grundsätzlich schlecht. Aber Freunde, die Synkope selbst ist nicht das Problem. Man kann Synkopen verwenden, sogar für einen christlichen Song, und es ist absolut in Ordnung, das anzuhören. Aber das darf nicht durch das ganze Lied durchlaufen. Denn was machen wir dann? Wir nehmen die natürliche Reihenfolge mit Melodie, Harmonie und Rhythmus und wir stellen das auf den Kopf. Und dann steht der Rhythmus ganz oben und die Harmonie und die Melodie ist ganz unten und manchmal fehlt sie völlig. Also die Wahrheit ist, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir Synkopen einsetzen. Wir können synkopieren, auch als christliche Musiker. Und selbst bei mir in einigen Stücken gibt es Synkopen hier und dort. Lasst mich das erklären. Wie viele von euch mögen ungewürztes Essen? Also wo gar nichts drin ist, keine Gewürze, kein Salz, nichts. Mag das jemand gern hier? Okay, ich lebe jetzt in New Mexico und ich weiß, die meisten von euch hier in New Mexico, ihr esst gerne gewürzt. Und ich bin mittlerweile ein Fan der grünen Chilis, das sage ich euch. Ich mag würziges Essen. Und wir alle mögen würzige Musik. Und Synkopen sind so eine Art Würzmittel für die Musik. Wenn man sein Essen zu sehr würzt, was passiert dann? Es wird ungenießbar. Wenn man zu wenig würzt das Essen, kriegt man das auch nicht runter. In der Musik, und da hinkt das Bild ein bisschen, denn man braucht überhaupt keine Synkopen in der Musik. Sie kann wunderbar sein, herrlich. Da passt der Vergleich nicht so ganz. Aber der Punkt ist, wenn wir hier ein paar Synkopen haben und dort eine, das macht das interessanter und das ist völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn es mehr ist als eine Prise, wird es zu einem Problem für die Physiologie und die Neurologie. Also, haben Synkopen ihren Platz? Ja. Das ist eines meiner Songs, Joy to the World. Nun, ich habe den Song nicht geschrieben, den gab es schon, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aber dieser Song ist auf einer meiner CDs. Und da gibt es eine Stelle, da sind Synkopen dabei und das macht es interessant, intensiv und dann ist es auch vorbei. Hört es euch an. Und das war's. Okay, habt ihr das gehört? Es hat schön begonnen und dann an einer Stelle m-bap, 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 und dann war es auch wieder vorbei. Wäre das die ganze Zeit m-bap, 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 dann würdet ihr hoffentlich nicht meine CDs kaufen. Also was möchte Gott? Gott möchte eine Melodie. Das ist der Hauptträger der Musik. Die Harmonie unterstützt die Melodie und der Rhythmus ist wie der Herzschlag. Und was hat der Teufel gemacht? Er hat das Ganze auf den Kopf gestellt. Der Rhythmus steht jetzt oben, die Harmonie und die Melodie spielt am wenigsten eine Rolle. Also der Teufel liebt es, Dinge auf den Kopf zu stellen. Und wenn wir dem folgen, dann fangen die Probleme an, physiologisch. The Enjoyment of Music. Rhythmus ist das Musikelement, das am meisten mit Körperbewegung, fleischlich, zu tun hat, mit physischer Aktivität. Werden einfache Rhythmen ständig wiederholt, genau wie bei der Rockmusik, kann das einen hypnotischen Effekt haben. Fakt ist also, wenn wir diese Synkopierung haben, durch das ganze Stück hindurch, oder vielleicht sogar einen großen Teil des Stückes nur, dann passiert etwas. Hier ist von einem hypnotischen Effekt die Rede gewesen. Und das bedeutet, ein Umschalten geschieht zwischen dem Alpha- und dem Beta-Zustand. Und erinnern wir uns, der Beta-Zustand ist der gute Zustand, denn das bedeutet, dass alle Informationen, die hineinkommen, kritisch analysiert werden. Und dann weisen wir etwas zurück oder wir akzeptieren es. Der Alpha-Zustand dagegen, und das ist eben genau der Zustand, den diese stark synkopierte und ständig durchlaufende Musik produziert, Rockmusik und so weiter, der wird zu einem Problem, sowohl für unseren Körper, die Physiologie, als auch die Neurologie und geistlich. Genau darum müssen wir ebenso vorsichtig sein, denn der Teufel ist ja aktiv dabei, Musik zu erfinden mit diesem hypnotischen Effekt, damit unser Frontallappen entfernt wird und wir bekehrt werden zu seiner Theologie. Hier ein Zitat aus The Power of Sound. Sie haben auch gezeigt, dass treibende Trommelrhythmen schneller als 3 bis 4 Schläge pro Sekunde das Gehirn in einen Stresszustand versetzen. Egal, ob der Zuhörer die Musik mag oder nicht. Unter Stress schüttet das Gehirn Opioide aus, eine Hormongruppe, die wie Morphium wirkt, um sein normales Gleichgewicht wiederherzustellen. Also was passiert, wenn wir diese synkopierte Musik hören? Und wir haben ja herausgefunden, es geht hier nicht nur um Synkopierung, sondern um die polyrhythmische Synkopierung. Poly heißt viele und Rhythmus ist klar, also viele verschiedene Arten von Rhythmen gleichzeitig. Das müssen gar nicht unbedingt Trommeln sein, das kann auch eine Rhythmusgitarre sein oder ein Klavier, das man sehr rhythmisch spielt, irgendein Instrument aus der Rhythmussektion. Wenn also viele verschiedene Rhythmen gleichzeitig ablaufen und dann noch dazu im Hintergrund dieser Backbeat, dieser entweder auf die 2 und 4 oder auf die 1 und 3, man hat herausgefunden, dass das Gehirn dadurch in einen Stresszustand versetzt wird. Und die Hirnhälften geraten hier in Bewegung, in Erregung. Und das Gehirn sagt sich, oh, wir werden angegriffen. Wir müssen die Hunde loslassen, sozusagen. Wir müssen Morphium ausschütten. Und dann kommt ein Morphiumstoß und wir sagen, oh, die Musik gefällt mir wirklich gut. Man kann also den Körper gezielt anregen, dass Morphium ausgeschüttet wird. Oh, aber die Musik spielt keine Rolle, es geht nur um den Text. Nein. Richtig? Lesen wir weiter. Da kommt noch mehr. Geschieht das oft genug, kann der Hörer eine Sucht entwickeln und immer wieder ein Hoch anstreben. Aus diesem Grund gehen Hörer meist zu immer härterer Musik. Also man beginnt mit dem Softrock und dann wird es Rock und dann wird es Hardrock und dann wird es Wahnsinnsrock. Ja, und warum? Weil wir sonst den Kick nicht mehr spüren. Das ist wie bei einem Raucher. Der muss immer mehr und mehr rauchen oder ein Alkoholiker. Er muss immer mehr und mehr trinken, um dieselbe Wirkung zu bekommen. Manchmal gefällt uns die Musik nicht mal, sondern nur, was sie in unserem Körper auslöst. Wir werden zu Drogenabhängigen. Ich meine, das ist eine ziemlich heftige Aussage, aber physiologisch geschieht genau das. Die durchlaufenden Trommelrhythmen schütten im Körper Gonadotropine, Sexualhormone aus, die sexuelle Erregung steigern. Okay, durchdenken wir das mal kurz. Ich habe 2 Jungen. Der eine von ihnen ist 13, der kommt jetzt demnächst in die Pubertät, richtig? Nun ist es schlecht, wenn man in die Pubertät kommt. Nein, Gott möchte, dass aus einem Jungen ein Mann wird. Aber wenn aus einem Jungen ein Mann wird oder aus einem Mädchen eine Frau, dann geschieht eine Menge im ganzen Hormonsystem. Und manchmal werden die Hormone zu ihren Feinden. Versteht ihr mich? Und ehe sie sich's versehen, möchten sie gerne Küss, Küss, Streichel, Streichel, was sie nicht sollten, weil sie nicht verheiratet sind. Amen? Das heißt, als junge Leute mit einem intakten Frontallappen, wo wir kritisch analysieren, gehen wir nicht in einen Nachtclub, wo die Hormone schwirren. Richtig? Warum machen wir das nicht? Weil wir nicht in einen Club gehen, wo diese Musik gespielt wird, die uns unter Morphium setzt, die mich ins Alpha-Muster setzt, hey, ich fühle mich so gut, und die Sexualhormone ausschüttet. Ich glaube, ich habe heute Abend Lust auf was. Ist das ein Ort, wo ein junger Christ sich aufhalten sollte? Werden sie die Schlacht gewinnen? Nein, aber wisst ihr was, ihr lieben Eltern? Wir liefern ihnen den Nachtclub direkt an die Ohrmuschel. Hallo? Ich hoffe, das ging gerade genau zwischen die Augen. Wir können 10.000 Songs haben, hier auf so einem winzig kleinen iPhone. 10.000 Songs, die Sexualhormone ausschütten. Und es ist doch schon schwer genug, unsere Kleinen auf dem geraden, schmalen Weg zu halten in diesen Jahren. Stimmt's? Und jetzt lassen wir sie Dinge hören, die gegen sie arbeiten, die das alles noch verstärken, die einen gesunden Frontallappen unterdrücken, der uns sagt, nein, jetzt ist noch nicht die Zeit, aber eines Tages, wenn ich einen Mann oder eine Frau habe, dann werden wir das genießen können. Wisst ihr, Musik kann wirklich zu einem furchtbaren Fluch für uns werden. Wenn wir die falsche Musik hören, ist das nachvollziehbar? Ich lese weiter. Laute, dröhnende Bässe haben einen ähnlichen Effekt und es ist kein Wunder, dass junge Männer diese Musik mögen. Sie löst die Ausschüttung von Hirnstoffen aus und oder regt die Hormone an. Kein Wunder, dass man überall die jungen Leute sieht, wie sie diese Musik hören, diese Laute mit dem Bass oder wie immer das läuft und das Schlagzeug dazu. Sie ziehen durch die Stadt und sie sind auf der Jagd, weil alles stimuliert wird. Das ist entsetzlich. Glaubt ihr, der Teufel weiß, was er tut? Ja, das ist nicht zum Lachen. Hier geht's um Leben oder Tod. Dr. David Elkind, er ist einer der führenden Experten, was Kindesentwicklung betrifft. Er ist Autor und Professor an der Tufts-Universität, Vorsitzender der Abteilung für Kindesforschung und sagt Folgendes. Im Rockrhythmus steckt ziemlich viel mächtige sexuelle Stimulation. Die ganze Welt sieht das, außer der christlichen Welt. Denn wir lieben das gute Gefühl dabei. Jetzt stellt euch mal vor, wie abstoßend das sein muss für die Engelscharen und ja für Gott selbst, wenn wir die falsche Musik, die hässliche Musik spielen, wo Sexualhormone und Morphium ausgestoßen wird und das in seinem Haus. Mann, wir müssen die Leute warnen. Ich glaube nicht, dass diese Musiker und die Bandleader das wirklich wollen, dass in unserem Körper so etwas geschieht. Ich denke, sie wissen einfach nicht Bescheid. Wir müssen für sie beten. Wir müssen mit ihnen sprechen. Hey, hast du schon mal daran gedacht? Schickt ihnen die DVDs. Zeigt ihnen das ganze Material. Und dann sollen sie selbst mit dem Herrn darüber ringen. Amen. Sound Effects, ein anderes wichtiges Buch. Die sexuelle Komponente der Musik drückt sich normalerweise im Rhythmus aus. Es ist der Beat, der eine direkte physische Reaktion hervorruft. Es liegt in der Natur der Rockmusik, dass sie Barrieren niederreißt, weil der Kontrollmechanismus weggenommen wird. Der Frontallappen, die Krone des Gehirns. Jan Berry sagt in seinem Buch, schauen wir gerade mal. Ach ja, das ist Jan and Dean, also die Gruppe Jan and Dean. Sie haben Songs gemacht wie Surf City, Little Old Lady from Pasadena, Little Deuce Coop, diese Lieder. Jan Berry sagt, der pulsierende Schlag im Rock stellt ein wichtiges sexuelles Ventil für jugendliche Zuhörer dar. Er sagt, es ist wichtig, dass die Jugendlichen noch mehr Sexualhormone ausgeschüttet bekommen. Nein, nicht in meinem Haus. Jetzt hört mal auf diese Musik. Gut, wie ist diese Musik im Vergleich zu dem, was man heute hört? Das ist brav, das ist gar nichts. Und trotzdem sagen sie, was wir tun, sorgt für ein wichtiges Ventil. Das ist gar nichts im Vergleich zu heute. Aber so sanft sich das auch anhört, es hat dieselbe Wirkung. Steven Tyler von der Gruppe Aerosmith sagt, Rockmusik ist die stärkste Droge der Welt. Und auch er verstand etwas von Musik. Im Us Magazine, in einem Artikel mit der Überschrift »Was wenig über mich bekannt ist«, sagt er Folgendes, Zitat, »Manchmal tanze ich mit dem Teufel.« »Nein, danke!« Donnie Brewer, Schlagzeuger auf dem Album Grand Funk von 1970, sagt, wir nehmen die Kinder weg von ihren Eltern und ihrer Umgebung an einen Ort, wo die einzige Realität der Rhythmus und der Beat ist. Rhythmus und Beat. Er sagt also tatsächlich, wir nehmen die Kinder weg von ihren Eltern durch den Rhythmus und den Beat. Wieso? weil der Beat seine eigene Botschaft schon hat, nämlich dass Rebellion im Zuhörer ausgelöst wird. Und hier etwas von der kolossalen, headbanging, total abgefahrenen Musik, die sie produzieren. Die Musik ist gar nicht so abgefahren. Und sie sagen, schon damit nehmen sie den Eltern ihre Kinder weg. Und wenn ihr wüsstet, was ich weiß über unsere jungen Leute, was für Musik sie hören, ich glaube, ihr wäret absolut geschockt. Ich gehe zu Schulen weltweit, ich gehe zu Jugendkonferenzen und halte meine Vorträge. Und Jugendlichen kommen zu mir und sagen, hey, was du gespielt hast, ist doch gar nichts. Und dann setzen sie mir die Kopfhörer auf und mir fallen fast die Augen raus. Und ihre Eltern haben keine Ahnung davon. Kein Wunder, dass wir Unmoral in unseren Gemeinden haben und dass die jungen Leute alle möglichen unangemessenen Sachen tun, sexuell meine ich, weil sie es beigebracht bekommen. Das musst du machen und so musst du es machen und du musst es jetzt machen. Und ich werde darüber noch mehr sprechen. Wir sind fast durch. König Georg I. Ein beeindruckendes Beispiel für die Macht geordneter Musik ist der englische König Georg I. Der König hatte Probleme mit Vergesslichkeit und Stress. In der Bibel las er die Geschichte von König Saul und erkannte, dass Saul unter den gleichen Problemen wie er gelitten und sie durch eine bestimmte Art Musik gelöst hatte. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Aus diesem Grund bat König Georg den Komponisten Georg Friedrich Händel, Musik für ihn zu schreiben, die ihm helfen könnte, so wie damals Saul. Daraufhin komponierte Händel die Wassermusik. Wusstet ihr, dass diese Musik aus diesem Grund entstanden ist? Es ist erstaunlich, wie viel Musik zu Heilzwecken geschrieben worden ist, um dem Körper zu helfen. Ja, in der Tat, Musik mit einem natürlichen Rhythmus, die Betonung auf der 1 oder auf der 1 und der 3, mit einer ausgewogenen und geordneten Struktur, kann tatsächlich auf eine dramatische Weise die Heilung des Geistes unterstützen. Aber Freunde, wenn wir anfangen, mit diesen Sachen rumzuspielen, mit der Körpersprache der Musik, kann die eigentliche Botschaft untergraben werden. Wir müssen auf der Hut sein. Und das betrifft nicht nur den Rhythmus. Wir haben über Melodie gesprochen, über Harmonie, über den Rhythmus und gewisse rhythmische Elemente wie Schlagzeug. Aber wir werden das noch vertiefen im nächsten Vortrag. Und wenn ihr unbedingt einen Vortrag verpassen müsst, wie ich schon gesagt habe, dann nicht den nächsten. Denn da wird das Fundament gelegt für vieles, was wir in dieser Vortragsreihe studieren werden. Lasst uns noch kurz beten. Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, danke für die Gelegenheit, hierüber zu sprechen. Bitte segne uns mit deinem Heiligen Geist und hilf, Vater, dass du uns führst, nicht Menschen, sondern der Heilige Geist allein. Ich gebe dir Erlaubnis, in meinem Leben zu ändern, was immer dir nicht gefällt. Nicht mein Wille, sondern deiner im Himmel geschehe. Wir beten im Namen Jesu. Amen. Danke, Gott segne euch und mögen eure Namen im Lebensbuch verbleiben.